Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Geil Montag gelandet, eurem Lieblingspodcast zum Start in die neue Woche. Wir sind Lasse und Paul und heißen euch hier herzlich willkommen. Wir sprechen Woche für Woche mit Gründerinnen und Gründern, mit Leuten, die ein Sozialunternehmen gegründet haben und sich Gedanken machen, wie man unternehmerisch die Welt verändern kann, verbessern kann. Und die gehen gerne am Montag zur Arbeit, die haben richtig Bock drauf, die sind überzeugt von dem, was sie tun und darüber möchten wir mit ihnen sprechen und auch von ihnen lernen. Und heute haben wir Julia Ritter-Eiser zu Gast von Cora Micchino.
Ja, und Cora Micchino ist ein weiteres politisch-aktivistisches Sozialunternehmen, das mit einem bis jetzt eher ungewöhnlichen, aber ziemlich coolen Produkt auf der einen Seite Müll und CO2 vermeidet, aber auf der anderen Seite auch ein ganz anderes Thema enttabuisiert. Also quasi ein intersektionales Sozialunternehmerinnentum to the fullest. Cora Micchino machen Sustainable Femcare, also in diesem Fall nachhaltige Periodenunterwäsche. Das ist ja so wiederverwendbare Unterwäsche mit Saugfunktion. Und die Gründerin Julia Ritter-Eiser will die Menstruation enttabuisieren und dekarbonisieren. Denn mit ihrer nachhaltigen Panty-Lösung, die nachhaltig, lokal und fair produziert ist, schaffen es Frauen sogar 95% des CO2-Abdrucks der eigenen Periode zu reduzieren.
Das, was Julia macht, ist auf jeden Fall international höchst relevant, denn klar, in Deutschland ist es auch noch ein schwieriges Thema, oft ein Tabu, aber wenn man in andere Länder blickt, dann stellt man leider fest, dass dort viele Menschen, die eben menstruieren, primär natürlich Frauen, dass die auf jeden Fall stark auch benachteiligt sind durch ihre monatliche Periode, dass Mädchen zum Beispiel nicht zur Schule gehen können, dass Frauen nicht arbeiten gehen können, dass sie gesellschaftlich teilweise stigmatisiert werden und auch kulturell ausgegrenzt werden. Und das führt eben dazu, dass diese Teilhabe, die eigentlich so wichtig ist, auch die wirtschaftliche Teilhabe, immer noch nicht richtig vorankommt. Und dabei wäre es eigentlich so einfach, diesen Menschen und diesen Frauen zu helfen und sie mit vernünftigen Perioden- und Hygieneartikeln zu versorgen, vor allen Dingen auch mit nachhaltigen Artikeln, damit das Müll- und CO2-Problem weniger wird. Und genau das tut Julia nicht nur in Deutschland, sondern eben auch über eine Open-Source-Lösung weltweit in vielen Ländern des globalen Südens.
Gibt es ja sogar auch einen richtigen Begriff für, ne? Periodenarmut. Und was ich auch nicht wusste, dass jetzt hier mit dem Periodenplätsch, den sie macht, wo sie eben versucht, diese Periodenarmut zu bekämpfen, dass das ja auch wirklich, also insgesamt weltweit, über 1,8 Milliarden menstruierende Erdbewohnerinnen gibt, davon aber auch wirklich über 1 Milliarde Frauen eben gar keinen Zugang zu vernünftiger Periodenhygiene haben.
Genau, also ein großes Problem, ein wunderbares Gespräch mit Julia ist das gewesen. Hört gern rein, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns hier bei Freunden, Bekannten und euren Familienmitgliedern bekannt macht. Das würde uns sehr weiterhelfen. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns hier auch finanziell supporten, also die uns monatlich entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleinen finanziellen Betrag von 1 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro zusenden. Das könnt ihr machen unter geilmotor.de, da findet ihr alle Informationen und herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs regelmäßige Zuhören, fürs Weiterempfehlen und jetzt viel Spaß mit Julia Ritter-Eiser von Cora Micchino. Los geht's.
Hi Julia, schön, dass du es einrichten konntest.
Hallo Paul, hallo Lasse.
Moin Moin. Erstmal wollen wir ein paar Glückwünsche rausfeuern. Nämlich natürlich zur Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 und aber auch nachträglich zur Senkung der Periodensteuer Anfang des Jahres. Das hat ja ein bisschen gedauert und auf der anderen Seite war das Jahr bis jetzt auch so gespickt von negativen Themen, dass man das jetzt auch nochmal rückwirkend feiern kann, oder?
Auf jeden Fall, weil das ist ein Win für uns alle. Also die Produkte verkaufen natürlich, aber auch vor allen Dingen für die Produkte kaufen und nutzen müssen.
Ich habe aber gehört, dass die meisten Hersteller ihre Preise nach oben angepasst haben, also die Steuersenkung quasi genutzt haben, um dann einfach wieder den Preis zu erhöhen. Stimmt das?
Diese Schurken. Also wir nicht. Wir hatten vorher zum Beispiel unsere Einstiegspanty bei 33 Euro und jetzt liegt die bei 30 Euro. Weil der Cut von 19% auf 7% und mittlerweile 5%, der ist schon relativ deutlich bei so einem Produkt, wie wir es haben, der Periodenunterwäsche. Und das war für uns Ehrenfrau-Sache, dass wir das weitergeben. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch schwarze Schafe.
Mhm. Wie ist denn ansonsten so eure Preispunkte? Es ist alles so jeder Slip, jede Hose so um die 30, 35 Euro, oder?
Genau, wir liegen so zwischen 30 und 40 Euro. Und manchmal bekommen wir dann das Feedback, boah, ihr seid aber teuer. Ist aber gar nicht so, denn ein fair produziertes Textilprodukt, das in der EU produziert wird und alles ist Handarbeit, kostet nun mal seinen Preis und wir werden daran nicht reich, weil uns natürlich auch total bewusst ist, dass das Thema Zugang zu Periodenprodukten ein super wichtiges ist.
Vor allen Dingen muss man ja eigentlich mal als Gegenkostenpunkt aufrechnen, was es kostet, sich Slip-Einlagen, Tampons, also diese ganzen Einwegartikel, die damit ja eigentlich wegfallen, wenn man eure Produkte nutzt, was die eigentlich monatlich kosten. Gibt es da irgendwie so Zahlen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass eigentlich eure Panties eigentlich sogar dann am Ende nicht nur besser sind für die Umwelt, sondern eigentlich auch günstiger, oder?
Ja, es kommt immer darauf an, wie man es rechnet. Ich glaube, wir haben mal gerechnet, dass man, je nachdem, welches Produkt man nutzt, innerhalb von einem oder anderthalb Jahren es amortisiert. Was man da aber noch mit reinrechnen muss, ist, wenn man unsere Panties benutzt, braucht man ja an dem Tag auch keine Unterhose. Also wenn du einen Tampon hast, hast du ja einen Tampon plus eine Unterhose, zumindest meistens. Und ich glaube, wenn du den Faktor noch mit reinrechnest, dann geht es noch viel schneller, dass sich das rechnet.
Da sind wir jetzt schon beim Rechenspiel eurer Produkte, ab wann es sich amortisiert. Da sind wir eigentlich schon tief im Thema drin. Vorher nochmal so ein bisschen was Tagesaktuelles, einfach bevor wir dann ganz tief in die Materie einsteigen bei euch. Wir haben ja quasi neben diesen guten Nachrichten der Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und der Senkung der Periodensteuer dieses Jahr natürlich so mit Corona und auch ein paar politische Sachen, die jetzt nicht so rund liefen. Außerdem fällt das, glaube ich, uns immer stärker auf, dass gefühlt jeden Tag es irgendwelche hitzigen und vor allem auch jetzt sichtbaren Diskussionen zum Thema Rassismus, aber auch eben zum Thema Feminismus gibt. Unter anderem hat ja gerade Dieter Nuhr mal wieder einen großen Shitstorm gesät und geerntet, weil er das Buch von Alice Hasters nicht gelesen hat und dann auch noch sich darüber beschwert hat, dass der Titel rassistisch sei. Außerdem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat der Comedian Udo Bönstrup auf Instagram sich über einen Vulva-Shaming-Post von Luisa Dellert lustig gemacht. Und das hat dazu geführt, dass irgendwie mit Anwälten gedroht wurde, dass irgendwie die Communities ein bisschen aufeinander losgegangen sind. Hast du anscheinend auch verfolgt, ne?
Ja, absolut. Also am Schluss ist das Thema Periode, weibliches untenrum, Feminismus, das ist ja alle super miteinander verbandelt und auch ein super politisches Thema. Mhm. Ja? Und deswegen natürlich höre ich sowas, wenn Dieter Nuhr, dieser alte, weiße, unfassbar privilegierte Mann, der sich all seiner Privilegien offensichtlich nicht bewusst ist, solche Sachen raushaut und einfach zeigt, es ist einfach traurig. Also wie kann man sowas machen? Total uninformiert als Journalist. Der wird ja mega bezahlt. Der ist beim BRD, ist es ein finanziertes Format. Der hat genug Zeit zu recherchieren und das Buch von Alice Hasters zu lesen. Und ich würde ihm auch empfehlen, es unbedingt zu tun. Ja, genau. Und Udo, ich wusste ehrlicherweise gar nicht, dass das ein Comedian ist. Ich dachte, das wäre einfach nur ein kleiner frustrierter Troll.
Ja, ich habe den, glaube ich, mal von früher. Der war sogar auch, glaube ich, mal irgendwo im Fernsehen unterwegs.
Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn noch nie den Namen gehört.
Ja, der sah auch mal früher ein bisschen anders aus und hat so mit so einem ganz starken Akzent dann irgendwie gearbeitet. Den hat er sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen abtrainiert. Aber was ich eigentlich also fragen wollte, unabhängig sozusagen jetzt von der inhaltlichen Bewertung dieser Auseinandersetzung, freust du dich eigentlich, dass es offensichtlich auch ein bisschen politischer alles wird und jetzt auch, ja, zwar immer noch vielleicht eine Bubble, aber immer mehr Leute ein bisschen stärker bei den Themen Rassismus und Feminismus auch gerade durch Social Media drin sind? Oder bist du häufiger eher deprimiert aufgrund dieses doch noch dann sehr sichtbaren Dissenses und einfach der Feststellung, dass viele Leute sich da anscheinend sehr uneinig sind?
Boah, mega gute Frage. Also es ist ein bisschen was von beidem. Also zum einen Das war mir total klar, als ich das Thema Periode zum Ankerpunkt meiner auch beruflichen Arbeit gemacht habe, dass es auch immer ein Teil aktivistisch ist. Und das finde ich auch das total Spannende daran, dass wir auch als mehr oder weniger kommerziell agierendes Unternehmen uns nicht nur damit befassen dürfen oder müssen oder sollen, wie viel Buchsen wir jetzt verticken, sondern dass wir eben auch an einem gesellschaftlich super relevanten Thema, wo es so viele Missstände auch noch in Mitteleuropa gibt, mitarbeiten dürfen, sollen und müssen. Auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr oft wahnsinnig desillusionierend und teilweise auch für unsere Gesellschaft beschämend, wie wenig weit wir sind. Also wenn ich sowas wie Dieter Nuhr höre, dann fange ich so ein bisschen an, manchmal zu zweifeln und denke mir so, boah, ey, außerhalb unserer Bubble und wir befinden uns ja dann doch so ein bisschen in einer, geht es ganz schön arg noch zu und der Weg ist unfassbar weit.
Aber ja, das ist auch die Frage, die ich mir immer stelle, also bei verschiedenen Themen, wie man letztendlich diese Breitenwirkung erzielen kann und wie man letztendlich aus diesem großstädtischen Milieu, sage ich jetzt mal, herauskommt. Und ich glaube, das Problem hat man ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, auch gerade die US-Wahl hat es ja wieder gezeigt, wie groß eigentlich dieser Graben ist zwischen den urbanen Metropolen und dann dem Land. Und und oft habe ich auch das Gefühl, dass die Diskussion, die wir dann letztendlich so ein bisschen in diesem urbanen Milieu führen, dass die eigentlich das Gegenteil bewirkt, dass das letztendlich zur Auswirkung hatte, dass dieser Graben noch immer mehr vertieft wird oder dass die Menschen auf dem Land meinetwegen, oder das ist auch pauschal gesagt, ne, aber also auf jeden Fall, dass diese Diskrepanz dann noch größer wird, weil die sich gerade auch durch die Sprache zum Beispiel, ne, was Gendern und so weiter anbelangt, noch mehr, oder das ist natürlich ein wahnsinnig offensichtlicher Punkt, wo sich das dann unterscheidet und wo die anderen letztendlich sich dann noch mehr abgehängt fühlen oder dann sagen, ja, das ist die Elite und das ist auch schon sprachlich letztendlich dann irgendwie sich ausdrückt. Ja, ich weiß halt nicht, wie man diesen Graben zuschütten kann und was man vielleicht auch von uns, also aus unserer Perspektive, aus dieser urbanen Perspektive vielleicht verändern muss, um auch weniger auf Konfrontation, sondern vielmehr auf, ja, vielleicht auch ein Stück weit auch Verständnis zu setzen, auch wenn es einem schwerfällt, auch wenn man sich nicht mit den Punkten gemein machen sollte vielleicht, aber trotzdem halt irgendwie auch ein Stück weit entgegenkommen signalisiert. Das ist halt eine schwierige Gratwanderung, ne?
Absolut. Und da bin ich total dankbar oder da fühle ich mich in meiner Rolle als Unternehmerin mit einer aktivistischen Ambition auch total wohl und richtig, denn ich wäre ein unfassbar schlechter Fulltime-Aktivist. Und als Unternehmerin, glaube ich, oder für uns als Unternehmen gelingt uns diese Brücke eigentlich ganz gut, wenn ich mir angucke, aus welchem letzten kleinen Winkel, und das meine ich nicht despektierlich, in Deutschland unsere Produkte bestellt werden, kann ich sagen, dass wir diese Großstadt-Bubble, zumindest wenn es um die Verkäufer der Periodenunterwäsche geht, definitiv durchbrochen haben. Also wir haben regelmäßig den Fall, dass unser Kundenservice jemanden anschreibt und sagt so, hey, du hast die Hausnummer vergessen, wir können dir das nicht zustellen. Und dann sagen die, unser Ort ist so klein, es gibt keine Hausnummern, schreib irgendwas drauf, der Postbote findet uns sowieso. Und das finde ich, und das macht mich wahnsinnig glücklich, weil das bedeutet zumindest mit dem Produkt und das Produkt funktioniert ja auch total gut ohne, ich sage jetzt mal Ideologie, wobei das so negativ klingt, ohne Feminismus und was weiß ich, sondern vielleicht auch aus einer reinen Bequemheitsperspektive haben wir diese Bubble durchbrochen. Auf Social Media kann ich das nie so einschätzen, wer da mit uns so in die Diskussion geht. Aber natürlich zeigten wir und auch ich als Person bei solchen tagesaktuellen Themen da gerne Kante, weil ich irgendwie das auch ein bisschen als meine Verantwortung sehe, diesen Kanal und die Followerschaft, die wir haben, zu nutzen, auch aktivistisch und nicht nur irgendwie für Werbung und irgendwelches Gedöns.
Ja, ich meine, glaube gerade bei dem Thema, wenn man jetzt die beiden Pole hat, vielleicht auch Bevölkerung, die eher so in ländlichen Regionen wohnt und dann auf der anderen Seite so eine urbane, akademische Gruppe, die sich manchmal selber vielleicht als Elite empfindet, da habt ihr eigentlich ein ganz schönes trojanisches Pferd oder so ein trojanisches Höschen, weil quasi, ich glaube, häufig man ja sowas wie Menstruationscups oder jetzt vielleicht Periodenunterwäsche vielleicht nochmal als, ja, so ein bisschen, noch ein bisschen hipstermäßiges, sehr neues, so sehr trendiges Produkt liest vielleicht, was dann auch eher so im akademischen, urbanen Umfeld zugeschrieben wird. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, können ja, glaube ich, eure Kunden einfach am eigenen Leib erfahren, ob das für sie rein physisch, körperlich einfach jetzt eine positive Sache ist oder eben nicht. Und je mehr Frauen und Mädels dann davon überzeugt sind, dass es irgendwie dass das Produkt einfach gut ist, ich glaube, desto mehr Leute zieht ihr auch in den Dialog mit den Themen, die ihr eigentlich bespielt. Ne? Also wenn es jetzt über das Produkt hinausgeht, sondern so ein bisschen um Feminismus geht, Enttabuisierung von der Periode. Das finde ich bei euch auch ganz spannend. Da haben wir uns auch noch ein paar Fragen zugestellt. Mhm. Wir müssen aber so ein bisschen für die Zuhörerinnen jetzt nochmal das Feld von vorne aufrollen. Und du hast ja gerade schon dich nicht nur als Unternehmerin, sondern auch so ein bisschen als Aktivistin beschrieben, beziehungsweise auch gesagt, dass das, was du machst, auch irgendwie aktivistisch ist. Nun war das ja aber nicht immer so bei dir. Du warst ja quasi vor deiner Gründung und vor deinem Eintauchen im Bereich der selbstständigen Nachhaltigkeit lange bei ziemlich großen Konzernen. Also du warst bei Puma, du warst bei Daimler und zuletzt auch 5 Jahre bei Google. Wie muss man sich das vorstellen? Konntest du Cora Micchino überhaupt erst gründen, weil du vielleicht finanziell durch deine Vorjobs schon abgesichert warst? Oder musstest du es quasi jetzt endlich was Nachhaltiges selber gründen, weil deine innerliche Abneigung oder Unzufriedenheit im profitorientierten Großfirmensektor einfach zu groß geworden ist?
Oh Gott, ich liebe diese Frage. Es ist beides. Also, muss man gar nicht schön sprechen oder verschönen. Es ist natürlich so, wenn du über lange Jahre hinweg ein sehr komfortables Gehalt hattest, dementsprechend Rücklagen hast, dass es unfassbar viel einfacher ist, eine Firma zu gründen. Weil jede Bank, jedes Fördermittel, ob das auch öffentlich ist, was weiß ich, die wollen alle Eigenkapital sehen. Und wenn du fresh out of uni bist oder vielleicht auch nicht irgendwie monetär gut ausgestattete Eltern hast, dann ist es teilweise wirklich unmöglich, ein Unternehmen zu gründen. Deswegen haben mir diese ganzen Jobs, die ich vorher hatte, natürlich das ein Stück weit erst ermöglicht. Es ist aber definitiv schon eine super bewusste Entscheidung von mir gewesen, dass ich nicht mehr Teil dieses turbokapitalistischen Systems bin und dass ich nicht mehr, wie ich das vorher gemacht habe, Klicks und Impressionen verkaufe. Ich habe ja sehr lange so im Werbevertrieb gearbeitet bei Google, sondern dass ich was mache, was unsere Gesellschaft positiv beeinflusst und ganz klar auch eine Nachhaltigkeitsperspektive hat.
Und was war bei dir so der Knackpunkt, beziehungsweise wie bist du dann auf die Idee gekommen?
Das war so ein bisschen ein schleichender Prozess, der Knackpunkt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass meine persönlichen Werte und die Sachen, die ich tagsüber mache, einfach immer weiter auseinandergegangen sind. Und ich glaube, das passiert total vielen Menschen. Also ich habe einfach ein Werbeprodukt vermarktet, hatte auch unfassbar nette Kollegen, super tolle Kunden. Aber am Schluss hat es mich ehrlicherweise irgendwann nicht mehr interessiert, ob irgendein krasser Großkonzern noch weiter wächst oder nicht. Und der knackende Punkt war so ein bisschen aus dem Eigenbedarf. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und diese unfassbaren Müllmengen, die ich da auch so gesehen habe, weil das nicht so wie hier teilweise super organisiert einfach schnell weggeschafft wird, sondern einfach auch rumliegt und ein sehr eminentes Problem ist, habe ich angefangen, so meinen persönlichen Konsum umzustellen, auf immer mehr nachhaltige und wiederverwendbare Produkte zu setzen. Und am Schluss war quasi mein weibliches untenrum noch übrig, wo ich Tampons benutzt habe und dachte mir so, okay, hier brauche ich auch was. Habe mich umgeguckt und habe was gesehen, was ich spannend fand, aber halt auch nicht so richtig gut. Und dachte mir so, boah, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann mache ich ein geiles Hygieneprodukt, das sich nicht wie ein Kompromiss anfühlt, sondern wie ein Upgrade. Ja, und so ist es dann irgendwie auch gekommen.
Aber heißt, du hast schon mal sowas Ähnliches wie Periodenunterwäsche dann in den USA kennengelernt oder war das was anderes wie jetzt eine Menstruationstasse oder sowas?
Das waren hauptsächlich so Stoffbinden, die du so in die Unterhose reinklemmst und die einen ähnlichen Job wie eine Periodenunterhose machen, aber ich sag mal so vom Komfort- und Tragegefühl dann doch eine ganz andere Liga sind. Generell ist es aber so, weder ich noch irgendjemand, der aktuell mit Periodenunterwäsche am Markt ist, hat die Kategorie erfunden. Wenn du nach Dresden ins Hygienemuseum gehst, siehst du Periodenunterwäsche aus den 60ern und 70ern. Und die ist dann von der Bildfläche verschwunden, weil mit einem nachhaltigen Produkt, das wiederverwendbar ist, verdienst du halt als Unternehmen nicht so lange Geld wie mit einem Wegwerfprodukt. Und dann haben vor ein paar Jahren Unternehmen angefangen, diese Produktkategorie abzudaten und wieder auf den Markt zu bringen und zu modernisieren.
Ich war neulich in Dresden, aber da war ich in der Frauenkirche, nicht im Hygienemuseum. Lassen. Da habe ich schon wieder eine falsche Entscheidung getroffen, was die Museumsauswahl angeht, ne?
Verdammt!
Ja, du kannst ja jederzeit nochmal nach Dresden fahren. Paul, jetzt vielleicht aktuell nicht, aber dann demnächst mal wieder. Julia, ja. Du hast ja eben gesagt, dass die das Gründen eigentlich jetzt von den organisatorischen Rahmenbedingungen her eigentlich recht leicht gefallen ist, weil du letztendlich ja schon ein bisschen Geld angespart hast und letztendlich vielleicht auch mit der Bank oder so gut da verhandeln konntest. Aber wie war das denn für dich im Kopf? Weil das stelle ich mir immer schwierig vor, gerade wenn man dann eben so ein paar Jahre lang gutes Geld verdient hat und einem sehr komfortablen Unternehmen, gerade wie bei Google, dann arbeitet, wo man ja wirklich wahrscheinlich ein Rundum-Sorglos-Paket bekommt. Mhm. Was für eine große Hemmschwelle hattest du im Kopf, diesen Komfort aufzugeben oder diese Sicherheit aufzugeben und dann halt dich in das unsichere Gründerinnenleben zu begeben?
Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Der Schmerz, das zu machen jeden Tag, war größer als die Überwindung, das Risiko einzugehen.
Okay, also der Schmerz, da beizubleiben bei Google, meinst du?
Ja, okay. Was zu machen, was nicht mit meinen persönlichen Idealen übereinstimmt, so ganz offensichtlich, wo ich mich wirklich überwinden musste, das teilweise zu machen, zu Meetings zu gehen, da einen ordentlichen Job zu machen. Das war echt ein Prozess und wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, boah, ey, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, Schlimmste ist, ich mache den Job nicht, ich mache mich selbstständig, nach einem Jahr sehe ich ein, dass es irgendwie nicht funktioniert oder ich das Ding nicht zum Fliegen bekomme, na, dann suche ich mir einen anderen Job. Irgendjemand wird mich schon einstellen. Hat ja bisher auch immer geklappt und dann haben wir darüber hinaus ja auch noch, das darf man nicht vergessen und die meisten haben auch Zugang dazu, dieses unfassbar krasse Sozialsystem in Deutschland. Und aus der Perspektive, dass ich lange im Ausland gelebt habe, habe ich da, glaube ich, einen anderen Blickwinkel drauf für mich erarbeiten können. Und dann hat sich das nicht mehr wie ein krasses Risiko angefühlt.
Ja, das ist ja ein sehr pragmatischer Ansatz, das finde ich gut. Und du hast ja, wir wollen vielleicht mal so ein bisschen eintauchen, wie du dann letztendlich angefangen hast, weil du warst ja jetzt keine Textilexpertin oder Panty-Expertin, sondern du hast dann eigentlich in Zusammenarbeit mit über 800 Frauen und Expertinnen und Experten dich daran gemacht, die perfekte Panty halt zu entwickeln. Ne? Irgendwie. Und wie lief das ab? Also wie entwickelt man so ein Produkt, wenn man eigentlich davon keine Ahnung hat? Was sind so die ersten Schritte?
Das Problem definieren, das ist so der erste Schritt. Also so, ich habe bei Google ganz gut gelernt, wie man digitale Produkte entwickelt und habe auch Teile meiner Zeit dort relativ nah an der Produktentwicklung gearbeitet. Und diese ganzen Methodiken kann man genauso auch auf ein physisches Produkt anwenden. Also erstmal das Problem wirklich zu definieren und eine mögliche Zielgruppe kennenlernen, die beschreiben lassen, nach was sie suchen oder was eine Option sein könnte. Und dann da ein paar Runden drehen. Und idealerweise ist sowas natürlich so ein bisschen ergebnisoffen. Ich hatte natürlich schon gehofft, dass dabei rauskommt, dass eine Periodenunterhose ein Problem löst. Und als ich dann wusste, okay, welche Eigenschaften die haben muss, also dass die zum Beispiel ganz viele Frauen oder menstruierende Menschen haben total große Sorge, dass sie dann unangenehm riechen oder dass sie auslaufen und so weiter und so fort, wusste ich, okay, das sind die wichtigen Merkmale, die das Produkt erfüllen muss. Und was auch super wichtig ist in unserem Segment, ist, dass es irgendwie eine faire Produktion ist, also dass ich nicht irgendeinen Quatsch auf Alibaba einkaufe. Und dann als nächsten Schritt habe ich mich auf die Suche nach einem Produzenten gemacht. Und das war ehrlicherweise gar nicht so einfach, denn die Textilindustrie, vor allen Dingen in Deutschland und Europa, ist so unfassbar offline. Und falls mal jemand eine Webseite hat, sieht diese Webseite in der Regel meistens so unprofessionell aus, dass du nicht vermutest, dass da hinten dran ein super großes seriöses, total wissenhaftes Unternehmen steckt, dass es echt super lange gedauert hat oder sehr viele E-Mails gebraucht hat und Anrufe, bis ich meinen Produzenten gefunden habe.
Und wo sitzt der jetzt?
Na, der sitzt in Albstadt. Das ist so quasi das letzte, der letzte Textilhafen in Deutschland. Da saßen früher traditionell total viele Unterwäsche- und Wäscheproduzenten. Und da gibt es noch ein paar Unternehmen, die übrig sind, die immer noch dort produzieren, aber auch eigene Betriebe oder Partnerbetriebe im europäischen Ausland haben. Und so wird unsere Unterwäsche teilweise dort und teilweise in einem Betrieb in Rumänien, also auch in der Europäischen Union, produziert. Und ich bin am Schluss so auf Google Maps, pun intended, rumgesurft und habe mir in Albstadt, weil ich halt wusste, dass das so Textildomizil ist, die bin ich so durchgeklickt, die Fabriken oder die Businesses, und habe die dann abtelefoniert, weil ich nichts gefunden habe, wie man da sonst einen guten Zugriff bekäme.
Aber siehst du, Google hat dann doch wieder geholfen. Das ist ja schon mal, das hat ja auch schon viele Vorteile, muss man ja sagen. Jetzt von der Werbung vielleicht mal abgesehen, aber ansonsten gibt es ja auch einige Sachen, die Google ganz gut macht. Aber kommen wir nochmal zur Produktentwicklung, weil das ist ja letztendlich keine ganz normale Unterhose jetzt, sage ich mal, sondern eigentlich eine Art Technologieprodukt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt also quasi zweilagigen Layer, der genau diese Probleme, die du eben angesprochen hast oder diese Vorbehalte, die vielleicht viele Frauen haben, löst. Also das heißt, dass es nicht ausläuft, dass Gerüche bindet, dass es sich auch trocken anfühlt, obwohl vielleicht dann schon Blut oder Ausfluss da eingelaufen ist. Und das ist ja letztendlich, also ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, sowas zu entwickeln und auch die richtigen Werkstoffe dafür zu finden. Also zum Beispiel ist ja, glaube ich, auch sogar Silber mit drin verarbeitet oder so. Kannst du also mal so ein bisschen erklären, wie du erstens drauf gekommen bist und wie das Ganze funktioniert?
Also es war super viel Try and Error und ich habe so eine ungefähre Vorstellung gehabt, welches Schichtensystem man braucht. Also man braucht zur Haut hin was ein bisschen grobporiger ist, wo der Ausfluss oder das Blut hauptsächlich gut durchgeht und was nicht nass ist. Dann brauche ich darunter eine Schicht, die das gut aufsaugt und hält. Und darunter brauche ich dann wieder was quasi so der sichere Boden ist, dass es nicht durchsuppt. Und dann bin ich wirklich so Textilmessen abgeklappert und habe mir auf so technischen Textilmessen alles erklären lassen. Und am Anfang habe ich denen erzählt, wofür ich das einsetzen will. Und da war immer die Antwort, oh nee, sowas haben wir nicht. Und dann habe ich aufgehört, denen zu sagen, ich möchte Periodenunterwäsche produzieren, sondern habe einfach nur die Eigenschaften beschrieben. Und so habe ich dann vor allen Dingen am Anfang echt aus einem lustigen Mix an Zulieferern diese drei verschiedenen Materialien zusammengesucht. Also zum Beispiel unten diese Schicht, das ist eine Membran, also eine, sagen wir mal, fancy Plastikschicht, die keine Flüssigkeit durchlässt, aber Luft durchlässt, wird eigentlich, glaube ich, bei Polizeiuniformen mit eingesetzt und kommt auch von einem Hersteller aus Bayern. Und hätte ich da angerufen, hätte gesagt, hey, ich mache Periodenunterwäsche, kannst du mich beliefern? Hätten die gesagt, ey, was, nee. Und so ist es dann durch viel Versuchen, durch viel Fragen dazu gekommen. Und, das muss man auch sagen, so die Textilindustrie, das sind ja meistens sehr traditionelle Mittelständler, dann sind auch noch ein paar FHs, ein paar Unis da sehr engagiert. Die sind schon sehr offen, wenn man da sagt so, hey, ich möchte was Neues probieren. Kannst du mich irgendwie beraten? Also ich habe so einen Prof von einer Uni in Baden-Württemberg, den rufe ich ab und zu mal an und sage so, hey, können Sie mir helfen, das einzuordnen? Und der ist super großzügig mit seinem Wissen. Und ich habe mega gute Erfahrungen so mit dem deutschen Mittelstand gemacht.
Und kannst du nochmal, also die meisten Zuhörerinnen hier sind zwar weiblich, aber ich habe ehrlicherweise in der Vorbereitung ein bisschen gebraucht, dass ich das Produkt und die Funktionsweise auch wirklich irgendwie gecheckt habe. Deswegen kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen erklären, also statt einer Stoffbinde, die man sich dann halt eben in die Unterhose klemmt, habt ihr quasi so einen Flüssigkeitsspeicher, der einfach immer in der Unterwäsche drin ist, richtig? Den du gerade beschrieben hast, ja, auch mit den verschiedenen Layers und Schichten. Und wenn ich die Unterhose dann einfach benutze, dann gibt es da auch sowas ähnliches wie so ein Batterieakku, den ich dann immer austausche, je nach Nutzung, wie quasi so ein Schwamm, den ich immer rein oder raus tue, oder bleibt der quasi immer drin und wasche ich den irgendwie mit?
Ja, also es ist viel, viel einfacher in der Praxis, als es, glaube ich, jetzt so ein bisschen rüberkommt. Es ist eine ganz normale Unterhose, die im Schritt quasi drei Schichten hat. Mhm. Und diese drei Schichten können die eben beschriebenen Funktionen erfüllen. Also Blut durchleiten, aufnehmen und nicht aussuppen lassen. Und das ist alles fest vernäht und das siehst du dieser Unterhose auch nicht an. Also du kannst das so ein bisschen fühlen, weil die dann natürlich ein bisschen dicker ist im Schritt. Aber du trägst die ganz normal 12 Stunden, also einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht. Dann spülst du die aus mit kaltem Wasser und wirfst die bei, wenn das jetzt eine schwarze Unterhose von uns ist, bei, mit dunkler Wäsche bei 40 Grad in die Waschmaschine und kannst sie so immer wieder benutzen.
Also ich spüle die vorher aus per Hand kurz irgendwie unter kaltem Wasser und schmeiße sie dann in die Waschmaschine oder kann sie gleich in die Waschmaschine schmeißen?
Du kannst sie auch gleich in die Waschmaschine schmeißen. Wir haben nur festgestellt, dass viele Leute die irgendwie sammeln, bis ihre Periode rum ist. Und dann macht es schon Sinn, das Blut mal auszuspülen, bevor man die angeblutete Unterhose 5 Tage im Wäschekorb liegen lässt. Mhm. Das ist dann nicht so nice. Aber es ist von der Anwendung unfassbar einfach. Und das ist auch das Schöne an dem Produkt. Also oft ist es ja so bei so nachhaltigen Lösungen, dass es sich wie so ein krasser Kompromiss anfühlt. Ja, dass du so denkst, boah, für die Umwelt, okay, kratzt es jetzt und es ist mega windelig in meiner Unterhose. Nee, überhaupt nicht. Und das habe ich ja vorhin so ein bisschen angetönt. Diese Unterhose muss auch für die Menschen mega gut funktionieren, die nur auf persönlichen Komfort optimieren. Ja? Mhm. Also die einfach eine bequemere Periode haben wollen. Da muss also diese ganze feministische oder nachhaltige Mission reicht eben nicht aus, um so ein Produkt zu verkaufen oder zu vertreiben erfolgreich, sondern das Produkt muss halt auch richtig liefern können. Mhm. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile auch. Krass,
das heißt, man muss sich dann quasi auch keine Slip-Einlagen oder Tampons mehr kaufen, sondern und man muss sich vor allem dann nicht sowas in den Körper stecken, sondern man zieht einfach eine Unterhose an, wie man es ganz normal macht und wäscht die dann, du hast gerade gesagt, 12 Stunden. Woran macht man das fest? Also wie viele Tampons quasi ersetzt eure Periodenunterwäsche? Ich glaube, an schweren Tagen oder so, da können es ja auch schon mal dann 3 oder mehr Tampons sein, die man dann irgendwie so, glaube ich, verbraucht. Wie viel Blut oder Ausfluss passt da quasi dann in die Unterwäsche?
Das kommt auf das Modell an, bis zu 30 Millilitern und das sind 3 große Tampons. Mhm. Und für die allermeisten menstruierenden Menschen ist das ausreichend. Okay. Nicht für alle. Es gibt welche, die haben einen super krassen Blutverlust die Menschen wissen das aber auch. Das sind die, die ganz klassisch alle halbe Stunde das größte Tampon einmal wechseln müssen. Mhm. Da gerät so eine Panty an ihre Grenzen. Aber selbst bei denen wissen wir, dass sie die Panty gerne als doppelten Boden einsetzen, weil solche Leute oft eine böse Überraschung dann erleben. Mhm. Aber bei den allermeisten kann das als einziges Hygieneartikel eingesetzt werden. Also wenn ich meine Periode habe, ich ziehe die morgens an. Eine von unseren Styles, die 30 Milliliter aufnimmt. Und dann trage ich den ganzen Tag, abends ziehe ich sie aus und für die Nacht ziehe ich eine nächste an. Und an meinen schwächeren Tagen, das ist dann so Tag 3 und 4, wir haben auch noch so Modelle, die nehmen nur so 15 Milliliter auf und die sind dann ein bisschen, ich sag mal, da ist mehr Spitze dran, die sind vielleicht ein bisschen knapper geschnitten, dann ziehe ich die an und mache genau das gleiche Spiel einfach.
Woher kommen die 12 Stunden? Einfach, weil das dann so der Durchschnitt ist von so, den man so ansonsten mit 3 Tampons irgendwie hätte an Zeit?
Genau, weil es gibt ja so dieser Hinweis, dass man Tampons alle 4 Stunden wechseln soll wegen einem toxischen Schocksyndrom. Und daran haben wir uns einfach beim Tragehinweis orientiert. Also ich habe die natürlich auch schon länger angezogen.
Ja. Aber das musst du jetzt nochmal erklären, weil das habe ich auch in den letzten Wochen und Monaten gelernt. Und ich glaube, das ist auch was so in der Lebensrealität von ganz vielen Männern einfach gar nicht existent ist, dass es überhaupt so ein mitschwingendes Risiko oder überhaupt so ein Gefahrenpotenzial gibt, was toxisches Schocksyndrom heißt. Kannst du mal erklären, was das ist?
Bedingt, weil ich bin auch keine Medizinerin und also es ist wohl, dass sich Bakterien im Tampon bilden und dass es dann zu einer Blutvergiftung kommen soll.
Vor allem, wenn man den zu lange quasi drin hat, ne?
Genau. Aber, also, Riesendisclaimer, ich bin keine Ärztin und habe da keine medizinische Bildung, um hier Ratschläge zu geben.
Ich habe es nämlich mal von einer Ärztin gehört. Die hat mir erzählt, dass, wenn man einen Tampon vergisst oder sozusagen vergisst, dass man einen drin hat und einen anderen reinpackt, dass das so was ähnlichem wie so einer Blutvergiftung führen kann.
Genau, ich glaube, das sind auch die Fälle, die wir ab und zu in den Medien mitbekommen, dass bei einer Obduktion von einer jungen Frau wird dann das letzte Tampon drin gefunden und dann wird es als Ursache identifiziert. Ich weiß auch, oder das fällt mir auch auf, dass in unserem, also so im Periodenproduktsegment, einige Hersteller so mit dem Thema Angstwerbung machen, also zum Thema, bei uns sind keine toxischen Chemikalien in den Produkten drin oder du bekommst dieses toxische Schocksyndrom nicht oder was weiß ich. Da versuche ich ganz weit weg zu bleiben, weil ich möchte nicht, also über Angst kann man großartig verkaufen und das ist ja auch eines der, sagen wir mal, mächtigsten Instrumente der Werbeindustrie, passt aber nicht zu meiner Mission oder zu meinen Werten.
Ja, ich fand es auch einfach nur interessant, weil ich davon ausgegangen bin, so aus meiner eigenen Erfahrung jetzt erstmal, dass das so ein, dass das so zwei Wörter sind und dann auch so quasi so ein, so ein Szenario ist, was, wie gesagt, wo die meisten Männer gar nicht wissen, dass es das überhaupt geben kann und dass man sowas überhaupt mit so seiner eigenen Körperhygiene in Verbindung bringen kann und das ja, für Frauen dann ja mindestens irgendwie eine kleine Rolle spielt, insofern, als dass man mal drüber nachgedacht hat oder so.
Ja.
Ganz große Frage, der Elefant, der im Raum steht, woher kommt der Name Curamikino?
Ich bin nicht so der super kreative Typ, also habe ich ein Excel-Sheet aufgemacht und habe so Synonyme, die ich irgendwie schön und beschreibend finde für ein Unternehmen, reingetippt und habe mit so einer Übersetzungsfunktion die in alle möglichen Sprachen übersetzt. Und einer der Begriffe war Freundin und eine der Sprachen war Esperanto, also diese Form- oder Regelsprache, die mal entwickelt wurde, um die Völkerverständigung möglich zu machen, bevor wir alle Englisch konnten. Und dann stand da Curamikino und dann dachte ich so, boah, das klingt doch voll schön.
Krass, das ist Freundin auf Esperanto.
Ja,
das ist ja echt toll. Also da ist natürlich für alle Leute, die jetzt Esperanto noch nicht so kennen, sollten natürlich unbedingt Freundeskreis hören. Das wunderbare Lied aus den 90ern, glaube ich, also eine ganze lange Zeit her, aber das höre ich immer noch gerne. Und das ganze Album, ja, das ist ein ganzes Album.
Guckt, an die Connection habe ich bisher gar nicht gedacht. Das Freundeskreis, auch mega.
Ja, war aber auch meine erste Assoziation. Ja.
Also Esperanto habe ich tatsächlich wirklich in der Jugend kennengelernt durch Freundeskreis, also durch die Band Freundeskreis. Aber vielleicht ist er auch deswegen, vielleicht haben die auch das Album Esperanto genannt, weil sie Freundeskreis hießen als Band, naja, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut anzuhören, ja.
Sehr gut.
Was ich mich noch gefragt habe, Curamikino, oder ihr versteht euch ja als feministisches Unternehmen und das ist ja jetzt, wenn man sich das Produkt angeguckt, auch sehr verständlich, aber gibt das auch letztendlich oder organisiert ihr euch auch intern oder du als Gründerin, als Unternehmerin, macht ihr auch andere Sachen anders als jetzt ein klassisches Startup, sage ich jetzt mal, oder vielleicht, also gerade die klassische Startup-Szene ist ja doch sehr männerdominiert und viele, viele Probleme, die es jetzt in der Konzernwelt gibt, die übertragen sich dann oft eigentlich auch in die Startup-Welt und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, oder ein Grund dafür ist wahrscheinlich sicherlich auch, dass viele Männer da eben dann überdurchschnittlich das Sagen haben. Was macht ihr bei euch also im Unternehmen anders oder macht ihr überhaupt was anderes?
Also wir sind bei uns fest angestellt nur Frauen. Das liegt aber nicht daran, dass ich keine Männer anstellen würde oder wollte. Ganz im Gegenteil, ich würde das total gern machen, weil ich glaube, Teams müssen diverse sein. Aber das Thema zieht halt mehr weibliche Talente an, definitiv. Ansonsten, was machen wir anders? Wir gucken, gerade wenn wir auf die Produktion gucken der Produkte und auf unseren Produktionspartner, ist es uns schon wahnsinnig wichtig, dass die hohe Sozialstandards erfüllen, weil in der Textilindustrie, glaube ich, hoffe die Zahl stimmt, 80% der Menschen, die an der Nähmaschine sitzen, sind Frauen. Deswegen finde ich das auch immer so verlogen, wenn irgendwelche Großkonzerne, die ganz offensichtlich total dreckig in Bangladesch produzieren, dann irgendwelche Female Empowerment-Kampagnen laufen haben, wenn du einfach weißt, der Mensch an der Nähmaschine wird total verarscht, einfach und schlecht behandelt. Das ist sowas, was bei uns intern total wichtig ist, ob wir jetzt unsere Meetings anders gestalten, weil irgendwie Feminismus so ein Unternehmenswert ist, weiß ich nicht. Generell bin ich eher zurückhaltend, was so die Berliner Startup-Kultur angeht, weil, und das hast du ja eben schon gesagt, die sehr, sehr männerdominiert ist. Und weil ich oft aus von diesen sehr typischen Events, die es dann da gibt, vor allen Dingen bei den For-Profit-Unternehmen, ehrlicherweise super wenig Mehrwert mit nach Hause genommen habe, wenn das dann so ein, keine Ahnung, Schwanzvergleich ist, wäre das geiler skalierbare B2B Deep Tech Finance Ding hochzieht, von dem du eh weißt, dass es das in einem Jahr nicht mehr gibt, was nicht schlimm ist, scheitern ist okay. Aber wenn halt so jemand, und das ist mir ein paar Mal passiert, dich total despektierlich anguckt und denkt so, boah, was macht die Alte denn da mit so Periodenquatsch, tue ich mir halt dann doch nicht an.
Ja, verständlich. Aber also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass ihr ja einfach eine ganz andere Marketingsprache habt zum Beispiel. Ne? Also dass ihr mit Frauen werbt oder dass eure Models quasi jetzt nicht immer eine mega krasse Figur haben oder so Hochglanz-Topmodels sind, sondern einfach ganz normale Frauen, die vielleicht auch mal ein Speckröllchen hier haben oder was weiß ich, ein Tattoo oder was auch immer. Also auf jeden Fall ist mir das schon aufgefallen, dass ja auch die Marketingsprache eine ganz andere ist als bei Unternehmen, die vielleicht mit denen ihr vielleicht auch im Wettbewerb steht oder die klassische Periodenprodukte jetzt rausbringen. Ist das letztendlich auch ein, ja, oder das ist ja sicherlich eine ganz klare Strategie von euch, aber würdest du das auch letztendlich als Teil von so einem feministischen Unternehmerinnenansatz sehen?
Ja, absolut. Denn wir wollen keine irgendwie, also vor allen Dingen, wenn es um so Körpertypen geht oder wollen wir keine Illusionen irgendwie verkaufen, sondern wir wollen reale Körper zeigen. Guck, das habe ich eben voll vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst, dass das noch voll wichtig bei uns ist. Ja, total. Also, dass auch die Bildsprache, dass es total relatable ist und dass jeder irgendwie das Gefühl hat, ey, da könnte ich eigentlich auch auf dem Foto drauf sein. Aber auch das hat seine Grenzen. Also, ich bekomme auch Hate teilweise, also in überschaubarer Form, weil wir dann auch für manche Leute immer noch nicht körperinklusiv genug sind. Zum Beispiel endet unsere größte Größe bei Konfektionsgröße 48. Und dann haben wir wahrscheinlich auch berechtigterweise nicht selten den Fall, dass jemand sagt, boah, ihr behauptet, ihr seid irgendwie feministisch oder körperinklusiv und seid irgendwie positiv gegenüber mehrgewichtigen Menschen eingestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Kleidergröße 52, ich fühle mich von euch hart diskriminiert. Hört auf, euch als feministisches Unternehmen zu bezeichnen, ihr LügnerInnen. Okay. Auch das höre ich.
Ja, krass. Aber es ist ja oft so eigentlich, dass das Unternehmen, die da eigentlich schon sehr weit sind, dass die dann mit einem anderen Maß gemessen werden, glaube ich. Ne? Also dass die dann noch mehr unter die Lupe genommen werden. Also auch jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit zum Beispiel, was ja auch oft als Grund angegeben wird und vielleicht auch als verständlicher Grund von größeren Unternehmen, die dann halt einfach Angst haben, wenn sie jetzt bestimmte Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen, dass sie dann eben, dass dann der nächste Shitstorm losgeht und gesagt wird jetzt, ja, aber warum macht Adi das jetzt meinetwegen nicht von heute auf morgen nur noch nachhaltige, CO2-neutrale, vegane Schuhe oder so. Und dass das halt vielleicht, dass auch vielleicht der Weg zum Ziel auch erstmal schon mal ein guter Anfang ist, das wird dann oft, glaube ich, vergessen, oder?
Total. Also das stimmt 100%, was du sagst. Ich bin mir sicher, dass wir mit anderem Maß, dass bei uns mit anderem Maß gemessen wird, und mit uns meine ich nicht nur mich oder uns als Company, sondern viele ähnliche Companies auch, als bei den Großen. Und dass irgendwie so ein Perfektionismus von uns erwartet wird auf all diesen Bereichen, der aber nicht umsetzbar ist. Ja? Und dann habe ich wieder die Situation, dass ich von, also zum Beispiel, ich habe so eine Situation, das triggert mich unfassbar, das macht mich unfassbar wütend, wenn JournalistInnen uns im gleichen Satz oder im gleichen Artikel ohne kritische Einordnung mit Marken nennen, wo ich weiß, dass die einfach ihr gesamtes Sortiment auf Alibaba einkaufen. Auf Alibaba kannst du für $1,50 Periodenunterwäsche einkaufen. Du hast keine Ahnung, wo die produziert wird. Wahrscheinlich Bangladesch, wahrscheinlich unter schrecklichen Bedingungen. In China gibt es kein Textilkennzeichnungsgesetz. Also du musst gar nicht draufschreiben, was da überhaupt drin ist. Und dann werden wir neben denen verglichen. Da wird dann noch reingeschrieben, dass wir 5 Euro teurer sind bei dem Stück. Und an anderer Stelle wird dann gesagt, ja, ihr seid ja auch nicht perfekt, weil ihr nicht alles in Deutschland produziert. Wo ich mir dann so denke, so Leute, Perspektive. Ja. Mhm.
Kannst du denn mal die Nachhaltigkeitsaspekte eurer Philosophie ein bisschen erklären? Du hast schon gesagt, dass ihr in Deutschland ein bisschen in Rumänien produziert. Was ist noch unterschiedlich, entweder jetzt zur Konkurrenz oder generell, wo seid ihr stolz drauf, was ihr nachhaltig schon richtig gut löst?
Genau, also die Art, wie wir produzieren in GOTS-zertifizierten Betrieben. GOTS ist im Textilbereich eines der strengsten Siegel in Bezug auf Sozialstandards. Das bedeutet, es wird kein Mensch, der an diesem Produkt arbeitet, ausgebeutet. Mhm. Ich beziehe alle Materialien aus Europa, die irgendwie in dieser Penti verwurstet werden, weil am Schluss ist es dann doch so, dass kurze Transportwege auch in Sachen Nachhaltigkeit und CO2-Abdruck einen riesen Impact haben. Und die Materialien, die wir benutzen nämlich als Hauptmaterial Mikromodal. Das wird aus Buchenbäumen hergestellt und diese Buchenbäume wachsen in Mitteleuropa. Das ist mir auch total wichtig, weil natürlich immer, wenn man ein Produkt, irgendwas produziert, beutet man in irgendeiner Form die Umwelt aus. Ja? Anders geht's nicht. Aber mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass wir zumindest die Umwelt vor unserer Haustür ausbeuten, in Anführungszeichen. Das ist alles aus zertifizierter Waldwirtschaft und alles auch ökologisch abgesichert. Und dass wir nicht irgendwo konventionelle Baumwolle einkaufen, die zum Beispiel in Indien unter verheerenden Bedingungen, wo Menschen mit Düngemitteln belastet werden, produziert wird. Mhm. Also das ist mir in Sachen Nachhaltigkeit total wichtig. Und da kommt auch Nachhaltigkeit, kann man eigentlich immer nur in Kombination mit Menschenrechten denken. Weil entweder beutet man einen Menschen direkt aus oder man beutet den Lebensraum von dem aus, meistens, wenn man billig produziert. Und dann ist es zwar für uns billig, aber für den und für uns als Weltbevölkerung mittel- und langfristig wahnsinnig teuer.
Damit es aber keine Geruchsbildung gibt, habt ihr ja auch so ein bisschen irgendwie Silberpartikel oder sowas mitverarbeitet, ne? Wo bekommt ihr das Silber her? Wo bekommt ihr die Stoffe her?
Auch aus Deutschland. Und das ist auch definitiv ein Thema, das man kritisch besprechen kann und soll. Und das ist auch was ich in Zukunft aus diesem Produkt wieder rauswerfen will. Ich hatte nur bei dieser eingangs erwähnten Befragung von diesen 800 Menschen, war so dieses größte Problem im Kopf von vielen Frauen, das riecht. Und Silber ist halt eine super Möglichkeit, um was geruchsmäßig zu neutralisieren. Und dann dachten wir, okay, wir sourcen ein Silber, das kommt aus Deutschland, das ist mit, keine Ahnung, diversen Siegeln zertifiziert. Das ist in der Faser eingewoben und nicht nur aufgebracht, also wird nicht ausgespült. Und es gibt diverse Studien, dass das nicht irgendwie mit der Haut reagiert. Das nutzen wir.
Warum kommt es wieder raus?
Ach, allein, dass ich das immer wieder erklären muss, nervt mich. Ja. Und wir haben jetzt ein paar Testpanties gemacht ohne, und die trage ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Ich finde, die Geruchsbildung ist kein Grund. Also wir können das rausnehmen und es wird trotzdem nicht unangenehm riechen. Ja.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt ja schon viel über den Impact, also vor allem den ökologischen Impact gesprochen, aber auch den sozialen Impact im Verlauf der Wertschöpfungskette. Aber was ihr ja auch macht, ist letztendlich eure Technologie Open Source zur Verfügung zu stellen, um halt in Ländern des globalen Südens dort das eigentlich noch viel, viel größere Problem, also im Vergleich zu hierzulande, von Diskriminierung von Frauen zu lösen, die halt durch die Periode halt in Armut getrieben werden oder nicht zur Schule gehen können oder generell einfach auch kulturell schlechter gestellt sind. Kannst du das mal erklären? Also erstens vielleicht mal für alle, die das noch nicht so richtig auf dem Zettel haben, was es eigentlich für negative Auswirkungen hat, wenn Frauen ihre Periode haben in vielen Ländern. Was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen?
Genau, also es gibt weltweit ca. 1,8 Milliarden menstruierende Menschen und es gibt mehrere Studien, unter anderem von UNICEF, die besagen, dass ca. 1,2 Milliarden Menschen keine ausreichende oder gar keine Versorgung in Sachen Hygiene, Periode und Norm haben. Und ähnliche Studien haben auch gezeigt, dass das Thema Hygieneversorgung ein kleines, aber unfassbar wichtiges Puzzleteil ist, wenn es um gesellschaftliche, wirtschaftliche oder kulturelle Teilhabe ist von Frauen oder menstruierenden Menschen. Du hast eben gesagt zum Thema Schule. Also es gibt Studien, dass junge Mädchen nicht zur Schule gehen und 5 Tage Unterricht im Monat verpassen, weil die eben kein Hygieneprodukt haben. Weil das bedeuten würde, dass sie zur Schule gehen und denen suppt das Periodenblut einfach die Beine runter. Weil es auch einige Menschen immer noch gibt, die zum Beispiel keine Unterwäsche haben. Und das ist halt so ein kleines Puzzleteil. Und das hat offensichtlich aber so einen krassen, hart Einfluss auf den Outlook von einem Menschen, wie er sein Leben leben kann und Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, dass ich mir dachte, so, boah, ich bin zwar nicht so der Typ, der eine NGO gründet, aber wenn ich ein Unternehmen mache, dann möchte ich auch an diesem großen Problem mitarbeiten. Denn natürlich ist es mega geil für uns deutsche Frauen, die weltbevölkerungsmäßig gesehen eigentlich relativ viel Asche haben, wenn unsere Periodensteuer gesenkt wird. Finde ich auch gut. Aber die meisten menstruierenden Menschen weltweit haben ein viel größeres Problem, als wir das hier vor Ort haben. Und was manche Unternehmen machen, ist ja, dass sie dann einfach Produkte spenden. Und ich glaube, also das können wir uns einmal nicht leisten. Und ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, weil wir glauben einfach an Empowerment. Und dann haben wir gedacht, okay, wir entwickeln einfach ein Schnittmuster, das man auch mit einer einfachen Nähmaschine und vielleicht nicht mit Hightech-Produkten umsetzen kann und stellen das Non-Profit-Organisationen zur Verfügung. Und das machen wir jetzt seit dem Sommer und wir haben die ersten Partner zum Beispiel in Ghana und die produzieren einfach ihre eigene Periodenunterwäsche und tragen die.
Cool, und wie findet ihr dann die Partner? Also kommt die auf euch zu oder geht ihr ganz gezielt auf Recherchetour, um zu schauen, wer könnte in verschiedenen Ländern, wo das Problem auch am größten ist, die für Verbreitung und vor allem auch Produktion sorgen? Weil das ist ja letztendlich nicht nur, es geht ja nicht nur um die Technologie, sondern vielleicht, wenn man ein bisschen größer denkt, auch darum, dort vor Ort Wertschöpfung, Arbeitsplätze und so weiter zu schaffen eigentlich, ne?
Ja, total. Also wir sind da auf unseren eigenen sozialen Kanälen, sagen wir immer, dass wir das tun oder ich poste mal auf LinkedIn oder ich erzähle euch zum Beispiel das. Meistens ist es so, wenn ich in einem Podcast bin oder wenn ein Journalist darüber schreibt, dass sich dann immer ein paar Organisationen wieder melden. Und wir haben das eigentlich von unserer Seite auch so aufgesetzt, dass es für uns nach dem initialen Arbeit, das einmal aufzusetzen, gar nicht mehr so viel Arbeit ist. Also das ist wie so ein Playbook, das man sich dann runterladen kann und dann freuen wir uns im Gegenzug, wenn jemand uns dann sagt, okay, wir haben das wirklich umgesetzt oder wenn er konkrete Fragen hat, versuchen wir auch nochmal zu helfen. Aber es ist faktisch schon so, dass ich eine Kollegin habe, die das mit ungefähr 2 Stunden Kapazität pro Woche das ganze Thema aktuell leitet. Deswegen machen wir leider nicht so viel krassen Outreach an Organisationen, wie wir aktuell wollten. Aber ich hoffe, das kommt irgendwann noch.
Ja, und wir hoffen, dass jetzt ein paar Leute zuhören, die sich dann wieder bei dir melden. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Gibt es denn eigentlich Länder, die eigentlich, was das Thema Periode, was das Thema sexuelle Selbstbestimmung anbelangt, fortschrittlich unterwegs sind, also an denen man sich auch orientieren kann? Weil, also selbst hier in Deutschland oder anderen Industrienationen ist es ja nach wie vor, wie wir zu Beginn der Folge ja schon gesprochen haben, eigentlich immer noch ein Thema, was teilweise tabuisiert ist und ja, auf jeden Fall sicherlich immer noch nicht da ist, wo es eigentlich hingehört. Aber gibt es für dich ein Land, wo man sagt, dass die machen das wirklich auch politisch und gesellschaftlich sehr fortschrittlich?
Boah, ich glaube, es gibt nicht so das eine Highlight-Land. Also es gibt Länder zum Beispiel wie Irland, die haben komplett die Steuer auf Hygieneprodukte abgeschafft. Aber ich glaube, gesellschaftlich ist es da trotzdem auch noch ein Tabu. Ich möchte es jetzt nicht als besser oder schlechter oder stärker als bei uns einordnen. Generell würde ich sagen, so die Nordics, also so Schweden, Dänemark, sind da sicherlich offener. Wir haben zum Beispiel aktuell einen männlichen Praktikanten aus Dänemark. Es hat sich noch nie ein männlicher Praktikant aus Deutschland beworben, aber das möchte ich jetzt nicht überbewerten. Aber dann ist es wiederum so, wenn wir dort mit Shops oder Geschäften sprechen, sind die total verblüfft und haben von diesem Produkt noch nie was gehört. Also deswegen, es gibt, glaube ich, nicht dieses eine Land, wo alles perfekt ist. Es gibt, glaube ich, überall relativ viel zu tun.
Ja, das Katapult-Magazin hat neulich eine Weltkarte veröffentlicht, wo alle Länder eingezeichnet sind, in denen Menschen Sex haben. Und das waren natürlich alle Länder, natürlich. Dann haben die aber wiederum gehighlightet, wo Menschen Sex haben und Männer die Hauptlast der Verhütungsarbeit tragen. Ja, das heißt, wo es am Mann liegt, eigentlich zu verhüten. Und das war dann Spanien, Polen, Weißrussland, Griechenland und Japan. Und die haben aber gleichzeitig auch gesagt, das hat aber leider in den Ländern häufig gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun, dass es eben die Männer eher übernehmen, sondern meistens dann damit, dass es einfach auch für Frauen viel schwieriger ist, an Verhütungsmittel zu kommen. Und das ist dann wiederum ja auch irgendwie das Gegenteil von Gleichberechtigung. Das heißt, auch das ist ein mehrschichtiges, vielschichtiges Problem, was eben nicht nur irgendwie anhand von Praktikabilität irgendwie scheitern kann oder in der Verbreitung von von bestimmten Verhütungsmitteln, sondern eben auch von kulturellen Einflüssen einfach super stark geprägt ist. Das ist auch was, was ich bei euch total faszinierend finde, weil man euch ganz leicht, glaube ich, auch aufgrund der nachhaltigen Standards eures Produkts als Sozialunternehmen einordnen kann. Ihr aber auf jeden Fall Sozialunternehmerinnentum nochmal eine Stufe höher bringt, das habe ich auch im Intro gesagt, weil ihr dieses Thema einfach auch sehr intersektional anpackt. Also auf der einen Seite habt ihr ein Produkt, was, glaube ich, da den CO2-Abdruck der Periode um 95% senkt, also aus ökologischen Gesichtspunkten schon mal top ist. Du hast jetzt gesagt, ihr sorgt dafür, dass ihr selber, aber auch eure Partnerunternehmen irgendwie faire Löhne zahlt. Dann habt ihr wiederum so einen gesellschaftlichen Impact, dass ihr dieses ganze Thema rund um die Periode eigentlich enttabuisiert, was ja letztendlich auch zu Gleichberechtigung führt. Und ihr seid quasi noch international auch mit einem Aspekt auf so wirtschaftliche Faktoren von Menschen, die von Periodenarmut zum Beispiel, seid da aktiv mit dem Periodenpledge und wollt eigentlich Periodenarmut bekämpfen, was ja auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass gesellschaftliche Faktoren mit Gesundheitsfaktoren irgendwie auf irgendwie das Bankkonto zum Beispiel auf einmal einen Einfluss haben. Ne? War das was du von Anfang an so bewusst erbaut hast und gesagt hast, okay, wenn, dann möchte ich so einen super ganzheitlichen, intersektionalen Ansatz, der das Problem aus ganz verschiedenen Dimensionen löst? Oder war das was sich nach und nach auch irgendwie ergeben hat?
Beides. Ich habe das mir am Anfang gewünscht, dass wir sowas hinbekommen, aber einige Sachen haben sich einfach auch ergeben. Also zum Beispiel das mit dem Open Source, mit dem Period Pledge, dass wir unsere Technologie teilen mit Menschen aus dem globalen Süden. Das hat sich ergeben, weil wir ehrlicherweise zum Beispiel über die Organisation Wash United am Menstrual Hygiene Day nochmal vor Augen geführt bekommen haben, was das Riesenproblem ist, und wir uns einfach maximal hilflos gefühlt haben, dachten so, boah, mit unseren super teuer produzierten Buchsen aus Europa können wir den meisten Menschen, die ein Riesenproblem haben, überhaupt nicht helfen, und haben dann einfach gebrainstormt und überlegt, okay, wie können wir es denn machen? Okay, und dann kamen wir auf diese Open-Source-Idee. Also es gibt, glaube ich, schon diese Grundidee, dass wir sehr hohe soziale und ethische Ansprüche haben, aber das ist auch so ein bisschen gewachsen. Funny bei der ganzen Sache ist, ich glaube zum Beispiel nach außen in unserer Kommunikation sind wir überhaupt noch nicht so krass gut, um diese Vielschichtigkeit und all die Sachen, an denen wir arbeiten, wirklich gut zu bewerben oder darüber gut zu sprechen.
Wieso, was würdest du da, was hast du da oder was habt ihr da im Sinn? Was würdest du da gerne noch machen?
Ja, also ich finde das immer total, also irgendwie muss man sich ja dann doch immer so ein bisschen entscheiden, welche Route man geht, ob man jetzt zum Beispiel total laut für Feminismus eintritt und gegen das Tabu, oder ob man total laut für Nachhaltigkeit ist oder diese internationale Komponente. Ja, wir sind einfach ein winziges Team, also wir sind weit unter 10 Leute bei uns.
Was heißt das für viele jetzt aktuell gerade?
Also wenn ich das mit Halbtagsstellen und Dings zusammenrechne, sind wir, glaube ich, bei 5 oder 6 Headcounts insgesamt. Mhm. Genau.
Und ihr sagt, ja, ihr seid 2 Jahren quasi am Start, ne?
Genau. Oktober vor 2 Jahren habe ich gegründet. Mhm. Genau.
Ich habe zum Abschluss eigentlich, also Paul, ich weiß nicht, ob du gleich noch Fragen hast, aber ich habe auf jeden Fall meine letzte.
Ja, nur weil Julia, ganz kurz, weil Julia gerade das so ein bisschen noch erklärt hatte, dass du da so ein bisschen manchmal hin und her gerissen bist. Und aktuell hattet ihr jetzt gerade euch mal auch den Account vom Einhorn-Gründer Philipp Siefer geschnappt und da eine Kampagne mit einem Video zum Thema vaginalem Ausfluss gemacht. Da hattet ihr dann quasi dann wiederum so einen Schwerpunkt auf das Thema und so ein bisschen auf die Enttabuisierung gesetzt, ne?
Genau, das war ganz klar und das war dann auch eine bewusste Entscheidung, und dann war das so, okay, wir möchten jetzt die Geschichte zum Tabu rund um vaginalen Ausfluss erzählen. Klar, wir haben dafür auch ein Produkt am Start, Das ist aber ehrlicherweise gar nicht so der Fokus von so einer Kampagne, sondern das Thema Tabu ist ganz groß. Und in dieser Kampagne kommt dann in irgendeiner Side Note natürlich schon vor, dass man auch Müll spart, aber eigentlich geht es hauptsächlich um das Tabu, mhm. Damit wir niemanden irgendwie überfordern mit 1000 verschiedenen Messages.
Ich habe zum Abschluss noch so eine allgemeine Frage in Richtung Textilbranche. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, dass ihr auch andere Werkstoffe einsetzt zum Beispiel und dass du da jetzt mit vielen Mittelständlern oder traditionellen Mittelständlern zusammenarbeitest. Was sagt eigentlich zum Beispiel dieser Polizeiklamottenhersteller aus Bayern jetzt dazu, dass er mit euch kooperiert? Finden die das cool irgendwie oder wie ist das so die Zusammenarbeit?
Du meinst die Zusammenarbeit mit den Mittelständlern?
Ja, da kommt jetzt oder? Also, ich glaube, diese Layer kommen ja jetzt von einem Unternehmen aus Bayern, wo du ja gesagt hast, wenn du denen jetzt auf der Messe gesagt hättest, ja, wir machen hier Periodenpanties, dann hätten die erstmal abgewunken und du bist quasi so ein bisschen über einen Umweg oder über Bande da an die rangekommen. Was sagen die jetzt, wenn die das Produkt sehen? Finden die das cool oder ja, ist es denen egal? Oder?
Ja. Nee, die finden das cool. Also bei dem Speziellen sind wir gar nicht mehr. Wir sind jetzt auf der nächsten Ebene schon. Wir haben jetzt genügend Menge, dass wir so ein Customized-Produkt uns machen lassen von einem anderen Produzenten. Aber die finden das also häufig super spannend und super toll. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, jetzt so am Schluss zu sagen, weil also wir sind natürlich ein feministisches Unternehmen, aber wir haben auch total viel mit männlichen Menschen zu tun. Und wir verteufeln die überhaupt nicht. Ich habe unfassbar großartige Erfahrungen, vor allen Dingen bei Produzenten, wo es dann doch häufig Männer sind in dieser technischen Textilbranche, die unfassbar unterstützend sind. Also ich habe, glaube ich, noch nie für ein Produktsample irgendwas bezahlen müssen, sobald ich erzählt habe, wer wir sind, was unsere Mission ist, wo wir hinwollen. Und habe da wahnsinnig viel Unterstützung immer erfahren. Und dann bekommt man das ja, wenn man so eine Beziehung hat mit einem Lieferanten und gemeinsam Produkte entwickelt, hat man ja auch einen ständigen Dialog und dann erzählen die auch, oh, ich habe das meiner Frau empfohlen oder ich hatte letztens mit ein paar Leuten am Stammtisch ein Gespräch und fand es total interessant und jetzt habe ich mich damit mal befasst und sowas. Und das finde ich toll, das macht mich unfassbar glücklich sowas.
Aber das ist ja eigentlich letztendlich, also so stelle ich mir das vor, wir hatten ja ganz am Anfang des Gesprächs eben diese Problematik von wegen, ne, dass der Gap zwischen Stadt- und Landbevölkerung oder urbanen Kreisen und ländlichen Kreisen vielleicht einfach immer größer wird. Und genau solche Wege, das sind eigentlich die Wege, die ich mir vorstelle, die eigentlich klappen könnten. Also auch über wirtschaftliche Zusammenarbeit oder also über solche Beziehungen, wo es dann gar nicht darum geht, oder mit erhobenem Zeigefinger vielleicht jetzt das fehlende Gender-Sternchen oder so anzukreiden, sondern einfach über solche Sachen, über so einen Alltag Verständnis zu wecken bei anderen Leuten und da irgendwie auch für Aufklärung zu sorgen.
Total. Und genau, und natürlich, da muss man dann auch, glaube ich, so ein bisschen die Perspektive beachten und überlegen so, hey, das große Ganze, da sind wir total d'accord und da sind wir total auf einer Linie und keine Ahnung, wenn ich jetzt mit einem Produzenten telefoniere, dass der nicht gegendert mit mir spricht, ja, das finde ich dann auch in Ordnung. Nicht in Ordnung finde ich es, wenn das ein großer Politiker in einer großen Talkshow abschreitet und sagt, das Thema wäre nicht wichtig, weil wir uns auf China fokussieren.
Genau, viele Grüße
müssen.
An Friedrich Merz an dieser Stelle, der ja auch regelmäßig bei uns im Podcast zuhört und bestimmt viel lernt.
da hat Gabor Steingart, finde ich, auch einen schönen Satz gestern zugesagt, weil er meinte, ja, Friedrich Merz, dem schreiben sehr viele zu, dass der von Wirtschaft total viel Plan hat und auch in der Show hat er ja erzählt, so, hey, ich wollte eigentlich darüber sprechen, dass im Pazifikraum mit China und anderen Staaten jetzt das größte Freihandelsabkommen der Welt passiert ist und wir sprechen hier über so Gender-Sternchen oder sonst was. Und da hat Gabor Steingart auch so gesagt, ja, das kann gut sein, dass der da ökonomisch gesehen viel Plan hat und eine riesen Expertise hat, aber auch diese Expertise mit seinem Agenda-Setting, das wird politisch unwirksam, wenn er die Hälfte der deutschen Bevölkerung politisch gesehen ausschließt und nicht mit inkludiert. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil er gesagt hat, ja, ökonomisch ist das sehr präzise und valide, aber es ist politisch unwirksam, wenn er solche Themen einfach ausschließt. Und das fand ich eigentlich eine gute Zusammenfassung von der Position. Ne?
Ja, das ist politisch vor allen Dingen sehr, sehr plump und unklug, das so zu machen, weil er muss sich ja mit der Position nicht unbedingt gemein machen. Das ist ja vielleicht auch, keine Ahnung, legitim, dass es eben andere Haltungen dazu gibt, aber das dann eben so plump rüberzubringen, damit schadet er sich am Ende ja einfach selbst. Ja.
Ich glaube, auch so schließt sich ein bisschen der Kreis, weil sowohl Friedrich Merz als auch Dieter Nuhr sind, auch wenn man mit ihren Standpunkten häufig vielleicht nicht zufrieden ist, sind sehr intelligente Typen. Und ich glaube auch, dass die beiden bei dem Punkt eben versuchen, das, was vielleicht ab und zu manchmal die Arroganz von so einer akademischen, urbanen Bevölkerung kaputt macht, das so ein bisschen irgendwie einzufangen, für sich zu nutzen und im Falle von Friedrich Merz vielleicht jetzt Wähler mit ins Boot zu holen, die bei der Gender-Diskussion nicht mehr so richtig hinterherkommen. Und auch Dieter Nuhr hat ja gesagt, ja Leute, ihr habt jetzt einen neuen Rassismusbegriff, aber den muss ich ja nicht unbedingt haben und ich benutze eher den umgangssprachlichen und ich glaube, dass auch viele Leute, die mir zuhören, kommen da nicht mehr hinterher. Aber sie machen es irgendwie gefühlt mit den falschen Mitteln. Also ich glaube, vielleicht so einer ihrer Grundgedanken, dass man die Leute so ein bisschen mit ins Boot holt, auch wenn das natürlich im Falle von Friedrich Merz und Dieter Nuhr nicht ganz uneigennützig passiert, der ist irgendwie schon korrekt. Aber die Art und Weise, wie sie es dann eben versuchen, nämlich dann durch Ausschluss wiederum von anderen Leuten, der ist, glaube ich, irgendwie komplett falsch.
Ja, und vor allen Dingen, wer hier irgendwie Bundeskanzler werden will, muss doch ein Mindestmaß an Multitasking hinbekommen und sich gleichzeitig mit einem komplexen Wirtschaftszusammenhang wie mit einer gesellschaftlichen, innenpolitischen Situation befassen können. Also,
ja, genau. Aber was ich meine, ist, ich glaube, es liegt nicht an dem Können. Ich glaube, der könnte das schon sehr gut, aber der will ganz bewusst, selbst wenn der vielleicht privat sogar sagen würde, ja, kann man ja machen, da lasse ich gerne mit mir drüber reden, glaube ich, möchte er es nicht, weil er einfach auch nach außen hin so ein bisschen den konservativen Hardliner spielen will, weil er glaubt, die Leute kann man halt damit einfangen, indem man sich jetzt irgendwie gegen Gender-Sternchen querstellt. Ich glaube, der kann das schon eben ganz gut, aber macht das einfach aus taktischen Gründen nicht. Aber ich glaube, die Taktik, die ist da nicht ganz clever gewählt.
Total. Und auch unfassbar asozial im Jahr 2020 aus taktischen Gründen einfach mal 40 Millionen deutsche Frauen so hart im Abendprogramm zu dissen und zu sagen, ja, ihr seid mir eigentlich scheißegal. Es wäre so einfach.
Du bist ja jetzt zum Abschluss, wollten wir natürlich nochmal danke überhaupt für deine Zeit sagen. Danke auch für das Gespräch, dass du es technisch alles mal so ein bisschen wirklich auseinandergenommen hast, uns erklärt hast und auch irgendwie die verschiedenen Wirkungsbereiche von eurem Unternehmen irgendwie dargestellt hast. Häufig sprichst du auch in anderen Talks irgendwie auch über das Thema weibliches Gründen und da waren wir jetzt auch gerade bei dem Thema. Gibt es irgendwas so in der Rückschau noch aus deiner Erfahrung vielleicht, so die du vorher bei den Konzernen hattest und dann mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit, wo du jetzt sagst, es gibt vielleicht so ein paar Dinge, die du gerne Frauen und Mädels irgendwie mitgibst oder mitgeben würdest oder vielleicht einen Tipp, den du selber gerne bekommen hättest, damit das Thema weibliche Gründerinnen auch ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt, weil auch wir, können wir ja nochmal hier konstatieren, haben nach 2 Jahren Geil Montag leider immer noch nicht ansatzweise unser eigentliches Mischverhältnis von 50% weiblichen und männlichen Gründerinnen irgendwie geschafft. Deswegen gibt es da irgendwie Sachen, Themen, Gedanken, die du nochmal hast, die du irgendwie noch teilen möchtest hier zum Abschluss?
Sich einfach auch mal zutrauen, dass man es kann und den Schritt wagen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so ein Tipp nur für Frauen, sondern auch für Männer, die vielleicht damit hadern zu gründen. Die Fallhöhe ist in den meisten Fällen gar nicht so hoch. Wir haben ein fantastisches Sozialsystem und man muss sich einfach mal trauen und nicht davon ausgehen, dass es schief geht, weil es geht auch sehr oft gut und gerade auch, glaube ich, Gründungen, ich glaube, da gibt es eine Statistik, dass weibliche Gründungen dann noch weniger schief gehen oder Gründungen mit einem sozialen Impact auch noch mal weniger schief gehen. Sich einfach trauen und es machen und sich Alliierte quasi holen. Ich arbeite zum Beispiel mit einer Business Coach, in dem Fall ist es eine Frau, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, das Geschlecht von der Person, aber mit der bespreche ich total viele wichtige Themen. Und am Anfang habe ich mich mit der, glaube ich, einmal die Woche getroffen für 2 Stunden und den Businessplan von ihr Feedback bekommen. Die ist mit zu Bankterminen mitgegangen und so weiter und so fort. Und das hat mir total viel gegeben und auch super viel Sicherheit gegeben und mir auch geholfen, mich zu trauen, ein Stück weit.
Es hat sich gelohnt auf jeden Fall, Julia. Wir wünschen dir und euch weiterhin sehr viel Erfolg bei eurer Mission, bei eurem Unternehmen und bedanken uns ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch.
Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und für das tolle Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
Danke. Ciao, ciao.
Uns auch. Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ja, das Thema hat mich ja vor allem nochmal berührt, als ich neulich Queen's Gambit auf Netflix geschaut habe, das Damen-Gambit, eine kurze Serie über ein kleines Waisenkind, ein kleines Mädel, was im Waisenheim im Schach lernt und sich dann mit 14, 15 schon in den amerikanischen Meisterschaften bewährt. Und die hat nämlich auch das erste Mal ihre Tage bei, ich glaube, ihrem ersten oder zweiten Turnier bekommen und wurde da vorher auch, weil sie so keine Eltern hatte, auch nicht so richtig irgendwie aufgeklärt oder informiert. Und das fand ich auch sehr eindrücklich, weil das natürlich auch eine Erfahrung ist, die wir natürlich gar nicht haben, wie das so ist, wie sich das anfühlt, wie man sich dann auch generell fühlt, weil der Körper dann auch einfach vielleicht nochmal eine krassere Phase durchmacht, als jetzt vielleicht auch in der männlichen Pubertät. Und da dachte ich dann auch schon wieder so, ja krass, das ist irgendwie eine Welt so, wo man jetzt gedanklich auch einfach gar nicht drinsteckt, weil es ansonsten medial natürlich auch überhaupt nicht vorkommt. Also so eine Serie vor 10 oder 20 Jahren, da hättest du so eine Szene wahrscheinlich überhaupt nicht gehabt. Da wäre so eine Szene wahrscheinlich rausgeschnitten worden. Ne? Und deswegen fand ich das auch einfach so interessant, nochmal über dieses toxische Schocksyndrom zu sprechen, auch wenn Julia gar nicht über Angst verkaufen möchte, weil das auch so Dinge sind, die super lange, kann ich zumindest sagen, so in meiner Welt einfach überhaupt nicht existent waren.
Ja, es ist auf jeden Fall einfach super wichtig, dass da der gesellschaftliche Diskurs mehr und mehr ins Rollen kommt. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema Femcare oder Femtech oder wie auch immer, also ne, dass letztendlich viele Gründerinnen sich ja auch auf den Weg gemacht haben und da neue Produkte entwickeln, das ist gut und wichtig. Und das ist ja ein richtig klar erkennbarer Trend irgendwie auch in den letzten Jahren gewesen.
Ja. Genau wie Ruby Cups, ne? Menstruationstassen. Und Julia hat auch ja gesagt, dass man eigentlich Menstruationstassen und ihre Panties auch ganz gut kombinieren kann. Also es muss gar nicht ein Entweder-Oder sein, sondern theoretisch kann man auch beide Sachen machen, dann fühlt man sich sicher und hat auf jeden Fall auch eine sehr nachhaltige Variante.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das passt ganz gut. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dann hat man ja so Entwicklungen wie meinetwegen, dass die polnische Regierung da ein Abtreibungsgesetz beschließt, was ja alles andere als vorwärtsgewandt ist und so weiter. Also von daher, ich glaube, diese Entwicklung, die ist alles andere als linear und da wird es auch noch sehr viele Rückschläge leider geben, nicht nur in anderen Ländern, auch wahrscheinlich in Deutschland. Und ich glaube, auch wenn es schwerfällt, aber ich glaube, man muss trotzdem auch die Geduld aufbringen und kann wahrscheinlich auch einfach nicht erwarten, dass gesellschaftlich oder dass Gesellschaft sich insgesamt innerhalb von wenigen Jahren so radikal verändert, sondern ich glaube, das hat sich schon beschleunigt. Ich glaube, das, was früher wahrscheinlich Jahrzehnte gedauert hat, das geht jetzt in Jahren oder das geht auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich schneller, aber es braucht halt trotzdem noch seine Zeit und ich glaube eben auch, dass man trotzdem, trotz all diesem Disput und auch den Konflikten, die da gesellschaftlich passieren, man muss natürlich immer versuchen, die andere Seite da irgendwie mit ins Boot zu holen und zu überzeugen. Und da bin ich manchmal der Ansicht, dass auch der ein oder andere Shitstorm gegen Dieter Nuhr inhaltlich vielleicht zu verstehen ist, aber ja, vielleicht nicht unbedingt dazu führt, dass die Leute, dass Dieter Nuhr oder auch seine Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen Zuhörer, dann davon überzeugt werden können, sondern ich glaube, diese Konfrontation schadet am Ende dann vielleicht mehr, als dass sie nutzt. Genauso umgekehrt kann man ja dann, haben wir ja eben schon im Podcast gesagt, konstatieren, dass Friedrich Merz sicherlich vielleicht seine eigene Stammwählerschaft da wieder bedient hat bei Anne Will am Sonntag, aber wenn man sich jetzt die gesamte Wählerinnenschaft vor allen Dingen anschaut in Deutschland, ist das, glaube ich, eher ein Eigentor gewesen.
Ja, ich meine, man kann sich natürlich immer noch mal fragen, wer führt eigentlich auch diese Diskurse und wer ist da auf Twitter unterwegs und wer hört Podcasts, wie wir das machen. Das sind natürlich dann, sind das auch bestimmte Milieus, eine bestimmte Klientel, die vielleicht auch an solchen Themen näher dran ist. Ich glaube aber auch, dass man so historisch gesehen häufig solche Bewegungen, die ja schon ein bisschen progressiver sind, dass das immer irgendwann so ein Dripping Down Effekt, um mal im Bild zu bleiben, hat und irgendwann auch die, meistens die gesamte Gesellschaft das irgendwie versteht, bloß der Prozess dahin, der ist vielleicht immer, ja, manchmal ein bisschen schwierig und der dauert mal länger, mal weniger lang und auch, glaube ich, bei dem Thema ist es was, das Thema an sich, das steht einfach für eine Gleichberechtigung, für einen modernen Feminismus und ich glaube, das sind Sachen, wenn man sich anschaut, wie jetzt auch das Thema Gendern einfach in verschiedenste Bereiche irgendwie reinkommt, ja, auch so ein Klaas Häufer Umlauf hat das, glaube ich, auch schon on air gesagt, warum er gendert und warum er das für richtig hält und ich glaube, das kannst du fast gar nicht aufhalten, wichtig ist bloß eben nur, wie man alle Leute abholt und vielleicht auch die Leute abholt, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Podcast hören und sich in der Richtung vielleicht so am progressiven Mainstream schon irgendwie selber informieren. Und ich glaube, dass sowohl Dieter Nuhr und Friedrich Merz da, wie gesagt, ja auch irgendwie einen Punkt haben, wenn sie die Leute, die da vielleicht noch nicht so mit drin sind, irgendwie nochmal reinholen wollen. Ich glaube, die Art und Weise, die ist aber irgendwie falsch. Und genauso gebe ich dir aber auch recht, dass die Art und Weise, wie quasi die Gegenseite, die vermeintlich progressivere Seite, da häufig drauf reagiert, auch mir immer ein bisschen zu sehr Cancel Culture ist und ein bisschen zu sehr vom hohen Ross runter ist und auch die Sachen meistens zu stark vereinfacht. Also es ist ähnlich wie, finde ich, die Medien in Bezug auf Trump. Also da war es auch häufig, natürlich ist das, was der macht, scheiße. Und trotzdem ist es so, dass wenn man sich jetzt nur über ihn lustig macht und auch wenn wir jetzt nach so einer Wahl uns alle hinstellen und die Trump-Memes veröffentlichen und sagen, ach Gott, der ist so dumm und alle, die Trump gewählt haben, sind so dumm, weil wir haben jetzt gewonnen, das Gute hat gewonnen, dass man das Problem damit eher nochmal verschärft und bei der nächsten Wahl dann noch größeres Problem hat. Und ich glaube, wir alle gut daran beraten wären, zwar natürlich für unsere Sachen einzustehen, aber das mit möglichst keiner Arroganz zu machen, keiner Überheblichkeit zu machen und immer mit größtmöglicher Empathie für die Gegenseite und versuchen zu verstehen, woher denn diese Ängste kommen. Weil, dass ich eine Angst habe, das ist erstmal gar keine Meinung, das ist auch gar keine Einstellung, die ist jetzt erstmal einfach da. Und genauso ist wahrscheinlich auch bei vielen Leuten in Deutschland eine Angst da, weil sie denken, oh, ich kann bei der Sprache nicht mehr hinterher und ich verstehe nicht, warum man jetzt gendern sollte. Und ich glaube, dieser Angst, der wirkt man eben nicht entgegen, indem man sich drüber lustig macht oder sich da moralisch überhöht.
Ja, oder indem man die Leute dann ja auch sogar richtig persönlich angreift oder dafür diffamiert oder die verurteilt, dass sie das eben nicht machen. Das ist, glaube ich, dann halt der falsche Weg, sondern das muss, wenn es wirksam sein soll, dann muss es aus sich selbst herauskommen. Dann müssen die Leute das aus Überzeugung tun und nicht, weil sie dazu gezwungen werden. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube auch natürlich, klar, auch in Bezug auf Trump, ich habe so oder so die Befürchtung, wenn man sich jetzt anschaut, mein Gott, 70 Millionen Leute haben ihn in den USA gewählt. Das ist ja knapp die Hälfte auf jeden Fall. Der Wahlausgang war jetzt alles andere als so wahnsinnig eindeutig. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Trump eben bei der nächsten Wahl wieder antritt oder Leute aus seinem Umfeld. Diese Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Schlacht ist gar nicht so sehr geschlagen, sondern alle Leute, die sich jetzt wahnsinnig darauf freuen, dass Trump für immer verschwindet, die werden sich, wenn es schlecht läuft, in 4 Jahren ziemlich umgucken. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Deutschland, für viele andere Länder. Es ist alles andere als sicher, dass sich diese progressive Sicht durchsetzt. Vielleicht auf lange Sicht schon, aber gerade mittelfristig wird es da sehr, sehr viele Rückschläge geben und sehr viel Stolpersteine, die man da im Weg gelegt bekommt. Und dann,
ja, und eine starke Polarisierung.
Genau, und dann tut man eben gut daran, dass man das mit einpreist und dass man eben ja nicht sofort die Flinte ins Korn wirft und dass man vor allen Dingen auch das, was man ja selbst auch von der Gegenseite verlangt, nämlich Empathie, Verständnis und so weiter und so fort für meinetwegen Minderheiten, dann muss man letztendlich umgekehrt auch dieses Verständnis aufbringen, auch wenn es einem schwerfällt, auch wenn es inhaltlich scheiße ist und ja, wenn man sich darüber aufregt, da muss man trotzdem sich eigentlich auch seinen eigenen Maßstäben messen lassen. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Und währenddessen Cora Mikino tragen und auf jeden Fall schon mal, wenn man nicht verstehen will, schon mal spüren, wie was für Vorteile Feminismus, Enttabuisierung eigentlich mit sich bringen kann. Ich werde es jetzt in dem Sinne so nicht erleben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch gerade so, vielleicht auch gar nicht immer, aber so zumindest in manchen Situationen, an manchen Tagen, das wesentlich entspannter ist, wenn man
Menstruationsunterricht. Du kannst einfach trotzdem so eine Panty anziehen, Paul. Das ist auch eigentlich kein Problem.
Könnte ich auch.
Einfach weil es so kuschelig, so knuffig ist irgendwie.
Ja, man muss sich wahrscheinlich an den ersten Moment einfach mal gewöhnen, weil es einfach ein ganz anderes Tragegefühl ist, auch wenn es so ein bisschen enger und knapper geschnitten ist.
Vielleicht aber können wir ja Julia nochmal fragen, ob sie nicht eigentlich auch mal so eine Man-Pan-Panty rausbringen kann.
Den Witz habe ich mir natürlich ein bisschen verkniffen.
Dafür ist das Outro für den einen oder anderen Klamauk auf jeden Fall, der nicht ganz ernst gemeint ist. Aber vielleicht, mein Gott, so eine richtig gemütliche Unterhose. Also ich bin mit meinen Unterhosen auch nicht immer zufrieden.
Generell so einfach Windeln oder was?
Dass man es geht jetzt nicht darum, dass man da die ganze Zeit dann einfach laufen lässt, sondern nur einfach so gemütliche Männerunterhosen. Vielleicht auch mit irgendeiner geilen Silbereinlage. Das würde ich auch irgendwie einfach fancy finden. Oder irgendwie anderen technologischen Feinheiten. Mal gucken.
Müssen wir mal schauen. Also Julia hat ja auch im Nachgespräch gesagt, dass das jetzt auch gerade einfach mit der Produktions-, mit den Lieferketten alles ein bisschen schwieriger ist, so mit Corona, Italien, Rohstoffe beziehen oder Schnitte abnehmen. Wir wären da ja schon weiter, sagt sie, und hätten vielleicht auch schon ein paar neue Modelle jetzt am Markt. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und dann schauen wir einfach mal, ob da vielleicht auch was für uns dabei ist. Ich finde auf jeden Fall das eine Modell, was Charlotte Weise da auch trägt und wo sie dann das Testimonial oder auch Werbegesicht für ist auf der Seite von Coramichino. Das finde ich auf jeden Fall auch so ganz gut. Also da würde ich mir auch überlegen, ob ich mir das vielleicht kaufe. Müssen wir beim nächsten nochmal einfach schauen bei der nächsten Collection, beim nächsten Collection Drop. Heute droppen ja nur noch Kollektionen und die erscheinen ja nicht einfach, die droppen.
Okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt. Ich finde, das war eine wahnsinnig spannende Folge wieder. Nicht nur produktseitig, sondern eben vor allen Dingen auch auf dieser ganzen gesellschaftlichen Ebene, weil das Thema ist einfach sehr, sehr vielschichtig, sehr verzweigt und das muss man eben auch, glaube ich, so ganzheitlich betrachten, damit man es eben durchdringt und versteht. Von daher vielen Dank fürs Zuhören an alle Leute, auch vor allen Dingen vielleicht auch eine kleine Empfehlung hier. Wenn ihr das Thema und die Folge mit Julia jetzt spannend fandet, dann könnt ihr mal ganz am Anfang, einer der ersten Folgen, ich glaube Folge 20 oder Folge 18 oder so, war mit Cordelia, genau. Damals hieß sie noch Röders Arnold, jetzt mittlerweile, glaube ich, anders. Auf jeden Fall, weil sie geheiratet hat. Aber das war auch eine sehr, sehr spannende Folge, genau von Cordelia von Einhorn, Period.
Da ging es auch nur um die Periode. Auch nochmal wirklich Grundsatzfragen, was ist Cervixschleim, was ist eigentlich ein Tabu, warum sprechen wir nicht drüber und sonstige Sachen. Ist alles,
Top drin. Und also mit Cordelia war es auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Von daher hört da gerne rein, auch wenn es ganz, ganz lange zurückliegt schon. Und bleibt uns treu. Viel Spaß, gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.